Heute wäre eigentlich der Gedenktag für die Ermordung von mehr als einer Million armenischen Christen. Das war geplant, dass in der Europäischen Union an diesen Mord, an diesen Männern, Frauen und Kindern gedacht würde. Die Türkei ist seit vielen Jahrzehnten NATO-Partner. Sie bemüht sich seit 20 Jahren um den Beitritt zur Europäischen Union. Sie ist seit einigen Wochen der wichtigste Partner gegen die Flüchtlinge, die nach Europa kommen wollen. Sie kämpfen gegen die Erinnerung an diesen Völkermord. Die Türkei, jeder Türke, auch Wissenschaftler oder Publizisten, Journalisten, die an diese schlimme Zeit 100 Jahre vorher erinnern, riskiert, für viele Jahre ins Gefängnis gesteckt zu werden. Und die europäischen Politiker, von denen sich die meisten immer noch Christen nennen, haben entschieden, aus Rücksicht auf die Türkei, diesen Gedenktag nicht zu begehen und alles zu drücken, was an diese schlimme Zeit erinnert. Ich selber habe keine großen Erwartungen an die Politik, egal ob hier in unserem Land oder irgendwo sonst auf der Welt. Aber die Regierung steht selber in Verantwortung vor Gott und soll eigentlich den Willen Gottes auf der Erde repräsentieren. Das Gute soll unterstützt werden und das Böse soll begrenzt sein. Das ist Gottes Auftrag für die Regierung in allen Ländern dieser Welt. Deswegen brennt mein Herz, wenn ich sehe, dass die europäischen Regierungen die Erinnerung an diese vielen Hunderttausenden Gläubigen zumachen. Meine Frage ist, wie geht Gott mit dieser Situation um? Und wie müssen wir mit dieser Situation um? Gerade Deutschland hat ja eine Geschichte, die Nazis, die Leute um Hitler herum, haben dieses Beispiel des Völkermords an den Armeniern genommen und haben gesagt, damals hat die Welt sich nicht gekümmert. Es wird auch niemanden kümmern, wenn wir da die Juden erlaubt haben. Und wenn wir heute in unsere Zeit gucken, dann muss man sagen, es hat zwar angefangen mit den Armeniern, aber bis heute hat es nicht aufgehört. Es kam der Mord an den Juden, wieder 40 Jahre später kam der Mord an den jugoslawischen Völkern und wieder 10 Jahre später hatten wir den Mord in Ruanda. Wieder etwa 1 Million Menschen aus dem Stamm der Tutsi sind dort damals umgebracht worden. Bis heute hat nicht aufgehört das Schlachten in Afrika. Im Sudan, in Somalia, in Kenia, ein Volk kämpft gegen das andere. Und was wir in den letzten 2 Jahren erleben, so wie Daesh sich verhält, sehen wir, wie diese Sache weitergeht. Und fast überall sind die Christen diejenigen, die dieser Schlachtung ausgeliefert sind. Wir lesen im Buch der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, im Kapitel 6, Vers 3 und Vers 4. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog aus ein anderes feuerrotes Pferd. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und dass sie einander schlachteten und ein großes Schwert wurde ihm gegeben. Und wenn wir weiterspringen in den Vers 9. Und als es das fünfte Siegel öffnete, da sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, O Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Alle Dinge, die auf der Erde geschehen, sind vorher im Himmel existent. Wenn wir das Vater unser bitten, ist eine der Bitten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Es ist eine erstaunliche Sache, dass es Menschen gestattet wird, die Dinge im Himmel zu beobachten, bevor sie auf der Erde geschehen. Wir hatten diese Woche eine Gerichtsverhandlung mit Fadin und er hat dort erzählt, wie er Christ geworden ist. Er hatte sehr schlimme Erlebnis, nicht nur in Deutschland. Und war dann für eine kurze Zeit in einem Haus untergebracht, wo er auf eine alte, gläubige Frau getroffen hat. Hat das ja 2 Wochen vorher erzählt. Und alles, was diese Frau ihm gesagt hat, er hat gesagt, sie und ihre Tochter waren den ganzen Tag mit der Bibel beschäftigt. Und sie hat ihm gesagt, du bist nicht hier wegen deiner Schwierigkeiten, sondern weil Gott eine Berufung für dein Leben hat. Und sie hat ihm viele Dinge gesagt, die in der Zukunft passieren sollen. Und alles ist so eingetroffen, wie sie ihm das vorher gesagt hat. Und ihr erinnert euch an seine Freude vor 2 Wochen, als er gesagt hat, jetzt höre ich selber die Stimme des Heiligen Geistes, so wie diese Frau damals. Und natürlich war er aufgeregt, als wir gefahren sind, aber gleichzeitig war er ganz voller Freude, weil Gott ihm in der Nacht schon gesagt hatte, dass diese Gerichtsverfahren gut, also positiv ausgeht. Und wir konnten sehen, wie Gott seine Hand in diese ganzen Geschichte hatte, weil seine Dolmetscherin ausgerechnet eine Frau war, mit der er einige Jahre vorher schon zusammen Dienst in Flüchtlingsheimen gemacht hat. Und interessanterweise, weil sie die Richterin von vielen Verfahren kannte, hat sie ihm vorher schon gesagt, sie wird eine bestimmte Frage stellen. Und genau diese Frage hat dann die Richterin aufgestellt. Sie sagt, ich kann dir dann im Prozess nicht helfen, aber ich sage dir das vorneweg und dir kann sie vorbereiten. Ich sage das als Beispiel, dass Gott wirklich alle Dinge, wo er weiß, in seiner Hand hält und uns weiter. Und das ist eine wichtige Sache, dass wir lernen, die Stimme Gottes zu beachten. Er redet durch sein Wort und er redet durch seinen Heiligen Geist. Jesus Christus sagt in Johannes Evangelium Kapitel 10, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist eine wichtige Frage für uns, die wir für uns beantworten müssen. Wie höre ich Gottes Stimme? Er hat ja verschiedene Möglichkeiten. Ich sage noch ein Beispiel aus dieser Verhandlung. Beim Erzählen hat sich Fabian daran erinnert. Und sie hatte gefragt, wie denn sein Weg zum christlichen Glauben ist. Und dann sagte ich, gerade jetzt erinnere ich mich, ich war 8 oder 9 Jahre alt und ich hatte ein altes Radio. Und ich habe damit rumgespielt. Und mit einem Mal kriege ich eine Sendung in persischer Sprache und sie erzählen von Jesus Christus. Und eigentlich dort ist diese Liebe zu Jesus schon in mein Herz eingepflanzt. Gott hat ganz viele Möglichkeiten. Ich kenne viele Lebensgeschichten. Jeder von uns ist original. Den einen begegnet Gott durch ein Wort, den anderen durch einen Traum. Der dritte kriegt eine Antwort auf sein persönliches Bitten. Der nächste begegnet jemand, der ihm von Jesus Christus erzählt. Das ist unterschiedlich. Aber wir sind in Verantwortung, Gottes Stimme zu suchen, Gottes Reden. Hier wird uns von diesem Propheten Johannes berichtet. Und Gott zeigt ihm, was geschehen wird. Heute ist das schon passiert. Damals geschieht es im Himmel. Heute haben wir die Auswirkungen auf der Erde. Ich hörte eine Stimme, die sagte, komm. Und es zog aus ein anderes feuerrotes Pferd. Und dem, der darauf saß, wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und dass sie einander schlachten. Das geschieht. 100 Jahre vorher, 70 Jahre vorher, 40 Jahre vorher, 20 Jahre vorher, 10 Jahre vorher und bis heute. Und das wird so weitergehen, bis Jesus kommt und diesem Schlachten selber nehmen. Ich erinnere mich, als ich jung war, ich bin ja mit den Texten der Bibel aufgewachsen. Ich hatte immer Angst vor diesen schlimmen Dingen, die passieren sollten. Ich hatte damals nicht verstanden, dass ich schon mitten in diesem Leben gelebt habe. Es kam ein Punkt, ziemlich am Anfang meines Christseins, da stand ich vor der Entscheidung, bin ich bereit für die Nachfolge hinter Jesus Christus her auch mein eigenes Leben zu gehen. Damals habe ich mich sehr gefürchtet, aber ich habe diese Entscheidung getroffen. Herr Jesus, so wie du dein Leben für mich gegeben hast, bin ich bereit, mein Leben für dich zu geben. Wenn diese Entscheidung einmal getroffen ist, wird die Angst wenig, gering. Heute kann ich sagen, Gott sei Dank, ich bin nicht übermüdig oder so, als ob mir nichts passieren kann, aber ich habe keine Furcht vor Menschen. Diese Entscheidung ist getroffen und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, mein Herz ist so schwer, weil die so schwer, mein Herz ist so schwer, weil ich so viele Menschen kenne und so von so vielen Berichten kriege, die immer wieder um des Namens willen leiden. Einige von euch haben das selbst erlebt. Wir alle wissen davon, wie Christen in islamischen Ländern verfolgt werden und getötet werden. Aber gleichzeitig, seit wenigen Jahren, kommen die Christen auch in hinduistischen Ländern unter denselben Druck. Diese riesige indische Kontinent mit ungefähr 1 Milliarde Einwohnern hat das Evangelium noch nicht so sehr lange gekannt. Sie kennen das Evangelium weniger als 200 Jahre. Erst nicht mal 100 Millionen sind Christen geworden. In diesen Zeiten. Die meisten sind noch Hindus. Die muslimischen Teile sind von Indien abgespalten, Pakistan und Bangladesch. Im Moment werden Christen ganz schwer verfolgt. Lebendig verbrannt, vergewaltigt, verstümmelt, erschlagen. Deswegen, was wir danach gelesen haben, auch diese Frage steht seit vielen hundert Jahren. Bis wann, oh Gott, bis wann, oh Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? In diesen letzten 2000 Jahren sind viele hundert Millionen Menschen um des Glaubens willen geschlachtet worden. Ihre Seelen schreien zu Gott nach Gerechtigkeit und Gericht. Wenn wir hier einigermaßen sicher leben, dann können wir ein ruhiges Leben führen. Wir können uns entscheiden und sagen, das ist nicht mein Problem, das geht mir nicht an. Wenn ich aber ein Herz für meine Brüder und für meine Schwestern habe, dann fühle ich ihren Schmerz und ihr Leiden. Uns Christen ist es verboten, selber Rache zu üben. Deswegen bleibt nur dieser Schrei zu Gott. Wann willst du Gericht üben? Denn Gott hat zu uns gesagt, ihr sollt euch nicht rächen, weil ich die Rache üben will an euch. Nur so kann ich ruhig bleiben, wenn mir Unrecht geschieht. Wenn ich weiß, jemand anders, der größer und stärker ist als ich, führt meine Sache. Damals, 100 Jahre vorher, die Leute, die gesehen haben, wie diese 100.000 Menschen geschlachtet worden sind, sie haben sich immer gewundert, warum haben sich diese Menschen nicht gewehrt? Warum haben sie ihre Bewacher nicht umgebracht? Ich denke, es ist dieses Vertrauen in die Gerechtigkeit Gottes. Bis heute ist das so. Aber das bedeutet tatsächlich auch die Bereitschaft zu leiden. Wenn ich an unsere ausländischen Geschwister denke, sie sind vor Schwierigkeiten und Verfolgung geflohen. Und ich bin von Herzen dankbar, dass es jetzt hier besser geht und ruhiger ist. Aber wir müssen es ganz klar wissen. Diese Ruhe, die wir jetzt haben, es gibt keine Garantie, dass das bis zum Ende unseres Lebens und zum Ende des Lebens unserer Kinder und unserer Kindeskinder so bleibt. Normal ist das hier, was wir lesen. Und es wurde ihnen gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie geschlachtet werden. Die Zeit für diese Welt ist noch nicht zu Ende. Das bedeutet, die Verfolgung der Gläubigen ist noch zu Ende. Und solange, bis Jesus Christus wiederkommt, wird das Schlachten unserer Brüder und Schwestern weitergehen. Für mich ist es eine große Herausforderung. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, und ich beschränke mich nur auf zwei Beispiele, von den 12 Jüngern, die Jesus hatte, der eine, der sich umbringt, Judas, und der dann ersetzt wird durch Matthias, von diesen 12 ist nur ein einziger nicht als Märtyrer gestorben. Und der ist nicht als ruhiger Mann mit seiner Familie in seinem Bett gestorben, sondern in der Gefangenschaft. Normalerweise aus humanitären Gründen, ganz alte Leute, lässt man aus dem Gefängnis raus. Dieser Mann, der ungefähr 100 Jahre alt geworden ist, ist dort gestorben. Das war sein einziges Privileg, also seine besondere Auszeichnung, dass er als einziger nicht gebracht hat. Das sieht dann so aus, dass er eben so vielleicht sagen wir, 100 Jahre ist eine lange Zeit. Armenien ist weit weg. Ich kenne niemanden von dort. Das ist nicht mein Problem. Das kann man so machen. Oder man geht so damit um, diese Brüder und Schwestern und ihre Kinder gehören zu diesen vollendeten Gerechten. Sie sind vorausgegangen, oder ich sage, diese Brüder und Schwestern und ihre Kinder sind uns vorausgegangen. Sie gehören zu den vollendeten Gerechten. Und ich weiß, das ist mein eigener Weg. Und solange mir Gott das Leben schenkt, will ich das zuerst und zum meisten einsetzen für ihn und für sein Reich. Dann sind wir kluge Leute. Thank you.